SWR 1, der Sonntagmorgen mit Nela Fichtner.
Smiley mit Herzchen, Lachtränen oder Zornesfalten. Emojis bieten jede Menge Gesichtsausdrücke, passend zu jeder Gefühlslage. Welche in die Chatprogramme aufgenommen werden, entscheiden Tech- und Softwarekonzerne, die sich im sogenannten Unicode-Konsortium zusammengeschlossen haben. Für sie ist der heutige Welt-Emoji-Tag vor allem Anlass für Werbeaktionen. Tiana Zoric hat Leute in Stuttgart gefragt, ob und wie sie Emojis nutzen.
Eigentlich nur, wenn ich mit meinen Eltern schreibe. Also so beruflich und im Studium ist halt unprofessionell. Und jetzt mit Freunden, ab und zu schickt man schon mal ein Emoji, aber jetzt nicht ernst gemeint.
Durch die Emojis kriegt das noch so ein bisschen Gefühl rein und oder wie man es ausdruckt, was man so schreiben möchte.
Dann versteht man das, wenn du so ein sauberes Gesicht schickst. Das heißt, ja, du bist ärgerlich oder so zum Beispiel.
Ich drücke mich lieber in Worten aus als in Bildern.
Ja, ich finde, es lockert dann einfach vielleicht im Text auf ein bisschen. Kann man vielleicht seine Emotionen mit reinbringen und ja, die veranschaulichen halt, wie was gemeint ist.
Wenn man Gefühle ausdrücken möchte, kann das die Nachricht einfach unterstreichen oder eben abschwächen, wenn man einen Augenzwinkern oder so hinterher schickt.
Wahrscheinlich das rote Herz mit meinen Eltern, das schicken meine Mutter und ich uns immer. Und sonst halt der Lach-Emoji und der Totenkopf-Emoji, wenn irgendwas richtig witzig ist.
Es vergeht kaum ein Tag, der keinem Thema gewidmet ist. Da ist der Weltfrauentag, der Weltflüchtlingstag oder der Weltgesundheitstag. Alle sinnvoll, um auf globale Probleme hinzuweisen. Doch wofür, um Himmels Willen, braucht man den heutigen Welt-Emoji-Tag? Diese Frage habe ich Dr. Christine Moers gestellt. Sie ist Sprachwissenschaftlerin am Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim. Frau Moers, was haben wir von einem Welttag rund um mehr oder weniger lustige Piktogramme?
Ich glaube, wir haben vor allen Dingen etwas davon, dass es uns zeigt, dass Emojis ein Teil unserer Kommunikation ist. Ich denke, dann ist es wert, so einer wichtigen Kommunikationsart auch so einen Tag einzuräumen.
Jetzt haben wir uns diese Art der Kommunikation ja nicht selber ausgedacht. Welche Gesichter in die Welt der Emojis aufgenommen werden, entscheidet das Unicode-Konsortium aus Tech- und Softwareunternehmen. Für die bedeuten ja Emojis mehr Chat-Kommunikation und damit mehr Daten, mit denen sich Geld machen lässt. Sollten wir das nicht besser ignorieren?
Das ist eine gute Frage. Also ignorieren, ich glaube, wenn man sich mal anschaut, welche Arten von Zeichen das Unicode-Konsortium in ihren regelmäßigen Erweiterungen somit aufnimmt, dann sind hier zum Beispiel bereits im Tableau alle möglichen Hautfarben integriert. Und insofern, glaube ich, sind solche Erweiterungen auch ganz wichtig, weil sie im Grunde auch widerspiegeln, dass sich unsere Welt vielleicht ein Stück weit ändert und auch in der Kommunikation sich hier Dinge verändern müssen.
Unicode spiegelt sozusagen die gesellschaftlichen Entwicklungen wider, aber es ändert ja nichts daran, dass wir uns quasi von deren kommerziellen Karren spannen lassen, wenn wir Emojis benutzen.
Ja, vielleicht auch ein Stück weit, aber vielleicht war das auch schon immer so, dass in dem Moment, wo Erweiterungen unserer Sprache stattfinden, dass wir Menschen da vielleicht auch ein Stück weit darauf reagieren. Dann kann uns das ja vielleicht auch helfen, unsere Kommunikation immer präziser werden zu lassen oder vielleicht auch eben ja in das Sprachspiel weiter einzusteigen und den Sprachwandel mitzumachen.
Inzwischen gibt es ja fast 3000 verschiedene Emojis, deren Bedeutung nicht immer eindeutig ist. Da passiert es ja auch schnell, dass man daneben liegt. Wie oft und mit welchen Emojis gibt es denn die meisten Missverständnisse?
Dass es zum Beispiel gerade besonders Verwirrung gibt bei Emojis, die so Tränen in den Augen haben, aber bei denen nicht so richtig erkennbar ist, ob das Smiley jetzt lacht oder weint. Also ob man so ein Smiley jetzt zum Beispiel verwendet, wenn man ausdrücken möchte, dass man etwas besonders lustig oder etwas ganz besonders traurig findet. Ich habe auch nachgelesen, dass zum Beispiel, wenn jemand relativ neu einsteigt und kommuniziert, vielleicht solche unterschwellig mitlaufenden Bedeutungen zum Beispiel von Obstsorten nicht wirklich kennt. Obst und Gemüse vielleicht. Wissen Sie das, dass es zum Beispiel für die Aubergine oder den Pfirsich ja so leicht schlüpfrige Bedeutungen gibt? Das muss man natürlich wissen. Und ich glaube, immer da, wo so etwas metaphorisch mitschwingt, da wird es vielleicht hier und da ein bisschen schwierig.
Jetzt gehen ja viele davon aus, dass vor allem junge Leute Emojis nutzen. Ich höre dagegen von jungen Leuten immer häufiger, Emojis seien eher was für Ältere, zum Beispiel für Eltern, die gerne hip sein wollen. Was wissen Sie denn über die Nutzung verschiedener Altersgruppen?
Es ist eine sehr individuelle Angelegenheit, ob man in seine Kommunikation Emojis einbaut, ja oder nein. Sodass ich in meinem persönlichen Umfeld mitbekomme, dass es sowohl Ältere gibt, die eher mit mehr Emojis arbeiten, und es gibt jüngere Leute, die sagen, sie arbeiten eher mit mehr oder mit weniger. Also das ist, glaube ich, altersunabhängig, ja.
Emojis kommen ursprünglich aus Japan, werden von den genannten Missverständnissen mal abgesehen, aber in allen Ländern verstanden. Hilft das denn, zwischen unterschiedlichen Kulturen Brücken zu schlagen, oder sind Emojis dafür zu banal?
Also ich glaube, Emojis sind dafür sehr gut geeignet, denn sie sind ja im Grunde Ikonen. Sie sind eine Bildsprache, eine sehr schöne universelle Sprache, fast wie die Musik, mit der wir uns verständigen können. Sodass ich schon glaube, dass die Kommunikation mit solcher Art von Zeichen es uns ermöglicht, auch über verschiedene Sprachen hinweg uns zu verständigen, zu kommunizieren und vielleicht auch eben unserer Kommunikation durch die Emojis nochmal eine eigene Note zu geben. Und auch das Thema von Diversität ist etwas, was ja global ein wichtiges Thema ist, sodass auch die Emojis hier auf eine weltweite Tendenz reagieren und damit uns die Möglichkeit geben, uns auch universell auf der ganzen Welt mit solchen Themen auseinanderzusetzen.
Sagt Sprachwissenschaftlerin Christine Moers vom Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim. Anlass war der heutige Welt-Emoji-Tag. Ihr Jahresbericht 2021 ist erschütternd. Diese Woche hat die Welternährungsorganisation FAO ihn vorgestellt. Danach sind 828 Millionen Menschen auf der Erde chronisch unterernährt. 828 Millionen. Das sind rund 10-mal so viele Menschen, wie in Deutschland leben. Die dramatische Entwicklung hatte sich in den letzten Jahren schon angebahnt. Dann kam die Pandemie dazu und damit stieg die Zahl der Hungernden um weitere 150 Millionen. Anne Winter berichtet.
Mit dem erneuten Anstieg der Anzahl der Hungernden habe sich ein Trend fortgesetzt, der bereits vor Corona begonnen habe. Trotz Warnzeichen wie der Nahrungsmittelpreiskrise 2011 habe die Weltgemeinschaft es versäumt, gegenzusteuern und die globalen Ernährungssysteme krisenfester und fairer zu gestalten. Die Präsidentin der Welthungerhilfe, Marlene Thieme.
Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine wirkt wie ein erneuter Brandbeschleuniger. Die Nahrungsmittel- und Treibstoffpreise steigen, ebenso die Preise für die Düngemittel. Uns erreichen aus unseren 36 Projektländern verzweifelte Hilferufe. Von Afghanistan bis Zimbabwe kämpfen die Menschen mit stark steigenden Nahrungsmittelpreisen. Wer nur $3 zum Leben hat, für den ist es eine Katastrophe, wenn das Brot oder die Ernährung plötzlich doppelt so teuer ist.
Neben den Folgen der Corona-Pandemie sind die Auswirkungen des Klimawandels eine der Hauptursachen für Hunger und Mangelernährung in vielen Ländern des globalen Südens. Ausbleibender Regen, Hitze und Dürren schmälern die Ernteerträge und führen zu steigenden Preisen. Zugespitzt habe sich die Lage besonders am Horn von Afrika, sagt Marlene Thieme. In Somalia, Kenia und Äthiopien herrscht die schlimmste Dürre seit 40 Jahren. Fast 17 Millionen Menschen wüssten nicht mehr, wie sie sich ernähren sollen.
Insbesondere die Viehzüchter in den Tieflandregionen Äthiopiens leiden darunter. Sie haben ihre Tiere als einzige Einkommens- und Proteinquelle. 2 Millionen Tiere sind dort bereits verendet, 10 Millionen stark geschwächt, denn die Wasserquellen sind vielfach versiegt und die Weideflächen verdorrt. Die Familien haben sich in einem Teufelskreis wiedergefunden. Für die abgemagerten Tiere fallen die Verkaufspreise, während sie gleichzeitig immer mehr für Nahrungsmittel ausgeben müssen.
Als weiterer Hungertreiber wirken bewaffnete Konflikte in den Entwicklungs- und Schwellenländern, die die Menschen in die Flucht treiben. Und nicht erst seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine sei zu beobachten, dass Hunger dabei bewusst als Waffe eingesetzt werde, sagt der Generalsekretär der Welthungerhilfe Matthias Mogge. Im Südsudan habe die Hilfsorganisation dazu eigene Studien erstellt.
Und mussten am Ende feststellen, ja, es stimmt, es gibt es. Es wird ganz systematisch eingesetzt, um Menschen wirklich auszuhungern als Teil der Kriegsführung.
Auch Putin würde durch die Zerstörung von Infrastruktur Hunger gezielt als Waffe benutzen, kritisiert Marlene Thieme. Angesichts des Krieges führten zudem viele Länder nun keine Nahrungsmittel mehr aus. Das habe global zu einer weiteren Verknappung geführt. Die Präsidentin der Welthungerhilfe begrüßt es, dass die Hungerbekämpfung beim G7-Gipfel ganz oben auf der Agenda stand. Die 4,5 Milliarden US-Dollar, auf die man sich einigte, wären allerdings nicht genug. Bis 2030 würden zusätzliche 14 Milliarden benötigt, damit 500 Millionen Menschen keinen Hunger mehr leiden müssen.
Mehr Wärme, mehr Dürren, weniger Ernten. Die armen Länder im Süden haben mit dem Klimawandel besonders hart zu kämpfen. Deren Bäuerinnen und Bauern erzielen mit ihren herkömmlichen Anbaumethoden kaum noch Erträge. Doch mit Unterstützung aus dem Norden gibt es auch für sie Möglichkeiten, sich auf Hitze und Trockenheit einzustellen. Miriam Staber berichtet.
Der sudanesische Landwirt Musa Djibril lebt mit seiner Frau und seinen 5 Kindern in der Region um Darfur, im Südwesten des Sudans. Es ist eine der ärmsten Gegenden des Landes. Und der Klimawandel macht sich hier seit Jahren bemerkbar, erzählt Djibril im Telefoninterview.
Unsere Regenzeit ist jetzt viel kürzer. Und deshalb brauchen wir Saatgut, das dafür geeignet ist und schnell produziert werden kann.
Solches klimaresistenteres Saatgut hat der 35-jährige Djibril in den letzten Jahren von der NGO World Vision bekommen, finanziert durch Gelder des Bundesentwicklungsministeriums. Djibril ist einer von rund 3000 sudanesischen Landwirten, die von dem verbesserten Saatgut profitieren. Die neuen Bohnen- und Maissamen haben das Leben seiner Familie verbessert, erzählt er.
Das Saatgut, das wir vorher hatten, war nicht hitzebeständig. Die jetzigen Samen sind resistenter und wir können mehr neues Saatgut daraus gewinnen.
Djibrils Familie kann sich nun selbst versorgen und auch für die Zukunft vorsorgen. Außerdem gibt er sein Wissen weiter an andere Bauern. Das ist eine Bedingung für die Teilnahme an dem Projekt, denn nur so sei der Effekt nachhaltig, erklärt Maria Namutebi, Projektmanagerin von World Vision im Sudan. Wenn ein Landwirt fertig ausgebildet ist und Werkzeuge für klimaresistentere Landwirtschaft bekommen hat, dann hat er die Verantwortung, 5 andere Landwirte zu unterrichten. Und die wiederum unterrichten 5 weitere Landwirte. So geht es immer weiter. Dieses Wissen gehört also nicht dem Landwirt allein, sondern seinem ganzen Dorf. Aber die politische Zukunft des Sudans ist seit dem Militärputsch im Oktober letztes Jahr mehr als unsicher. Außerdem flammen in der Region Süd-Darfur immer wieder Kämpfe zwischen rivalisierenden Stämmen auf. Deshalb seien neben der Nothilfe auch mehr langfristigere Fördergelder für die Region nötig, sagt Maria Namutebi von World Vision. Der Großteil unserer Fördergelder, und wir schätzen diese Fördergelder natürlich sehr, aber der Großteil ist Nothilfe und zweckgebunden. Wir dürfen das Geld nicht dafür nutzen, um Resilienzstrukturen aufzubauen. Wir können unsere Förderer also nur aufrufen, sich auch dafür einzusetzen. Trotz der insgesamt schwierigen Lage im Sudan ist das neue Saatgut ein Hoffnungsschimmer für Landwirt Musa Djibril. Er erwartet dadurch für seine Familie eine bessere Zukunft. Inzwischen ist auch sein Sohn in die Landwirtschaft eingestiegen. Und erfolgreich, erzählt er.
Wir waren sehr arm hier. Die neuen Samen sind ertragreicher und helfen uns deshalb sehr. Sie haben unsere Lebensbedingungen sehr verbessert.
Miriam Staber hat aus dem ARD-Studio Nordafrika über hitzebeständiges Saatgut berichtet, das die dramatischen Folgen der Klimakrise abfedern kann. Temperaturen über 35 Grad fühlt sich an wie im Urlaub. Doch gleichzeitig ist klar, dass zumindest lang anhaltende Hitze in Deutschland nicht normal ist und im Lauf der nächsten Jahre immer größer wird, weil uns der Klimawandel auf die Pelle rückt. Hitzewellen, Wassermangel und Waldbrände werden zunehmen. Das bringt viele Leute ins Grübeln. Mein Kollege Marc Kleber zum Beispiel fragt sich, was das für die Zukunft seiner 8-jährigen Tochter bedeutet.
Meine Tochter Lotta liebt Schwimmen und sie liebt Freibäder. Wenn sie schwimmt und planscht, dann ist sie fröhlich und unbefangen. Ich liebe es, ihr dabei zuzuschauen. Genau darüber würde ich jetzt auch gerne weiterreden, über das Fröhliche und Unbefangene. Schließlich ist Sonntagmorgen. Und ich schätze, Sie haben genauso wenig Lust wie ich, sich auch noch beim Kaffee mit irgendwelchen Krisen oder Katastrophen zu beschäftigen. Haben wir doch schon genug in den Nachrichten, oder? Wissen Sie was? Lassen wir es doch einfach an der Stelle. Das Leben darf auch mal schön sein. Nehmen wir Lotta. Die wird ein ganz wunderbares Leben haben, bestimmt. Ich stelle mir vor, die ganze Welt steht ihr offen. Sie wird groß werden, Pläne machen, einen guten Beruf finden, reisen, Menschen kennenlernen, vielleicht eine Familie gründen und dann geht sie irgendwann mit ihrer Tochter ins Freibad und freut sich, ihr beim Planschen zuzuschauen in der Hitze. Ich habe da nur eine Frage. Wenn Sie das so hören, glauben Sie wirklich, dass die Zukunft noch so aussieht? Ich habe da inzwischen Fragezeichen im Kopf. Mir hat neulich jemand gesagt, die nächsten gut 20 Jahre werden wir ungefähr noch so weiterleben können wie heute. Aber dann wird der Klimawandel die Welt im Griff haben. Mit allen Konsequenzen. Hitze inbegriffen. Was es allein in dieser Woche alles an Meldungen dazu gab. Globale Hungerkrise, manche Flächen in Deutschland künftig nicht mehr bewohnbar, drohende Dürresommer. Nee, will ich alles nicht hören. Muss man auch nicht immer mit sich rumschleppen. Man braucht auch mal eine Pause von all den Krisen. Ich auch. Aber ich mache mir trotzdem Sorgen, dass Lotte eines Tages nicht mehr im Wasser planscht, sondern vielleicht darum kämpfen muss. Dann denke ich, ich muss mehr tun für ihre Zukunft. Ja, Sie haben recht, Entschuldigung. Ich wollte Sie ja nicht mit solchen Gedanken belasten beim Frühstückscafé. Nur beschäftigt mich die Zukunft meiner Tochter eben sehr. Aber jetzt erstmal Ihnen einen schönen Sonntag. Ach, vielleicht noch eine Frage. Über wessen Zukunft machen Sie sich jetzt gerade Gedanken?
Marc Leber war das mit ganz persönlichen Gedanken zum Klimawandel. Als Frank Ottfried Juli Bischof der evangelischen württembergischen Landeskirche wurde, legte er einen Senkrechtstart hin. Schon im ersten Wahlgang erhielt er vom Kirchenparlament die nötige Zweidrittelmehrheit. Das ist 17 Jahre her. Seitdem gab es viele Turbulenzen und Herausforderungen für den Landesbischof, der nächsten Sonntag mit einem Festgottesdienst in den Ruhestand verabschiedet wird. Anlass für uns, ihn vor der Sendung zu fragen, wie es sich anfühlt, dieses Amt abzugeben.
Ja, es ist schon ein gemischtes Gefühl. Zum einen natürlich freut man sich auch auf neue Freiheiten im Ruhestand. Man ist nicht mehr sehr streng eingenordet in die Terminkalender. Aber ich bin mit diesem Amt auch ein Stück weit verschmolzen. Also es liegt auch Melancholie über so einem Abschied.
In den 17 Jahren haben Sie ja viel erlebt. Gibt es einen Moment, an den Sie sich besonders oft und gern erinnern?
Es gibt natürlich viele Momente, aber wenn Sie mich so fragen, ein schöner Moment war natürlich der Evangelische Kirchentag in Stuttgart, weil ich ihn in schöner, auch heiterer und großartiger Erinnerung habe, wie vor der Covid-Pandemie ganz viele Menschen doch über Themen von Glaube, Kirche und Gesellschaft sich in Stuttgart versammelt haben. Und dank der vielen, die daran mitgearbeitet haben, ist der Stuttgarter Kirchentag doch in guter Erinnerung.
Wenn Sie nun zurückblicken, was war denn das schwierigste Problem, das Sie lösen mussten?
Ein schwieriges Erlebnis war sicher der Amoklauf in Winnenden, wo ich noch in den Stunden des Amoklaufs nach Winnenden gefahren bin und abends schon eine erste Andacht gehalten habe in einer Situation des Schmerzes und der Wortlosigkeit. Das war eine große Herausforderung. Natürlich sind schwierige Herausforderungen auch gewesen, die Veränderungen der Mitgliederzahl unserer Kirchen. Das ist etwas, was mich beschwert und wo wir Antworten suchen und Maßnahmen, aber es gibt da keine Patentrezepte.
2060 sollen nur noch halb so viele Mitglieder in beiden großen Kirchen sein, so die Prognose. Was raten Sie denn Ihrem Nachfolger, wie damit umzugehen ist?
Gut, er ist, glaube ich, sehr erfahren als Dekan und langjähriger Synodaler, dass ich ihm da gar keine Ratschläge geben muss. Aber ich würde ihm raten, einerseits höchste Anspannung, um Lösungen zu suchen, wie wir den Trend umkehren können, und gleichzeitig die Gelassenheit, dass er weiß, wir sind es nicht, die Kirche machen können. Wir können sie gestalten und wir müssen uns umstellen, vielleicht auf neue Bilder von Kirche im Jahr 2060. Sie wird kleiner, sie wird in manchen Stellen vielleicht sogar engagierter sein, aber in einem ganz neuen Form wohl auftreten müssen.
Dieser Mitgliederschwund ist ja auch eingebettet in einen veränderten Zeitgeist, in ein rückläufiges Interesse an der kirchlichen Lehre insgesamt. Viele Menschen können damit überhaupt gar nichts mehr anfangen. Wie sollte sich die Kirche denn darauf einstellen?
Vielleicht drei Gründe. Das ist die Institutionen, Müdigkeit in einer Gesellschaft. Auch andere Institutionen verlieren Mitglieder. Das andere ist, dass Menschen sich zum Teil gar nicht mehr religiös beheimatet fühlen und selber eine Bastelreligion zusammenstellen. Das dritte, dass viele, glaube ich, auch wenig Kenntnisse haben, was Kirche tut eigentlich. Da gibt es dann die Vorurteile, manchmal auch berechtigte Urteile, selbstverständlich. Ich habe vor wenigen Tagen mit einem Oberbürgermeister gesprochen, der aus der jüngeren Generation stammt. Der hat ein eher distanziertes Verhältnis, hält sich aber schon noch zur Kirche. Und der sagte mir, die Menschen von 30 bis 40 wissen oft gar nicht mehr, was Kirche leistet und tut, und hat uns aufgefordert, fast mehr zu klappern, um zu zeigen und darauf hinzuweisen, wo wir uns zivilgesellschaftlich und diakonisch und bildungsmäßig engagieren.
So starke Gegensätze wie in der württembergischen gibt es in keiner anderen evangelischen Landeskirche. Auf der einen Seite ist da der sehr konservative, pietistische Flügel, der sich zum Beispiel lange gegen die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare gesträubt hat. Auf der anderen Seite gibt es den progressiven Flügel, der die Gleichberechtigung Homosexueller vorantreiben will. Vor 3 Jahren hat Landesbischof Frank Ottfried Juli einen Kompromiss erreicht. Lesbische und schwule Paare erhalten den Segen seitdem in einem Viertel der Gemeinden. Vor der Sendung habe ich ihn gefragt: Herr Juli, andere Landeskirchen haben sich viel weiter geöffnet. War der Kompromiss nicht unbefriedigend?
Naja, Kompromisse sind Kompromisse, sage ich mal. Und mir ging es aber darum, dass wir eine Tür aufstoßen für einen Respekt und eine neue Wirklichkeit. Das mit dem Viertel hängt nur mit Verfassungsgründen zusammen. Da ist kein Deckel drauf. Wenn sich die Wirklichkeit in unserer Landeskirche weiterentwickelt und viele Gemeinden eine Segnung anbieten, dann wird sich die Synode eines Tages noch einmal neu mit beschäftigen müssen. Mir ging es aber sehr darum, dass wir wenigstens ein Zeichen setzen und einen Weg gehen, dass wir gleichgeschlechtliche Menschen nicht diskriminieren wollen. Und dass wir auch ihnen Möglichkeiten anbieten, dass sie eine gottesdienstliche Form erhalten. Viele haben das auch verstanden. Manche sagen, es muss noch weitergehen.
Sie haben ja als Landesbischof oft über den württembergischen Tellerrand herausgeschaut, waren lange Vizepräsident im Lutherischen Weltbund, haben dort bis heute den Vorsitz des Deutschen Komitees und engagieren sich in der Konferenz Europäischer Kirchen. Sie haben sich ja auch nicht nur für die Zusammenarbeit mit anderen Kirchen eingesetzt, sondern auch mit anderen Religionsgemeinschaften. Welche Haupterkenntnis hat das gebracht?
Die Haupterkenntnis ist für mich, dass das Wichtigste in unserer Welt und in unserer Gesellschaft ist, dass Menschen miteinander ins Gespräch kommen und voneinander hören. Das Fremde zu verstehen trägt auch zum Frieden bei, wobei man nicht dann alles teilen muss, was das Fremde vielleicht für uns beinhaltet. Und wer miteinander spricht, wer aufeinander hört, der fällt nicht so schnell in irgendwelche Klischees oder in Feindschaften. Und wir leben in einer polarisierten Welt, wo man den Eindruck hat, auch in unserer Gesellschaft, dass das Wort Dialogfähigkeit eher ab als zunimmt. Und da wollte ich immer Zeichen setzen, auch im Gespräch mit anderen Religionen, dass wir dialogfähige Menschen sind, ohne unseren eigenen Existenzgrund damit zu verleugnen.
Haben Sie denn den Eindruck, dass der interreligiöse Dialog auch mit der jüdischen Religionsgemeinschaft und anderen zu einer starken gesellschaftlichen Kraft geworden ist, oder läuft das eher parallel?
Also es muss immer wieder neu erarbeitet werden, das merke ich. Man kann nie einen Haken drunter machen, sondern so hat man es abgearbeitet. Ich hatte eine Begegnung mit der jüdischen Gemeinschaft, die im Lauf der Jahre, in denen ich auch Landesbischof bin, sehr vertrauensvoll geworden ist. Aber man darf sich nie gegenseitig ausruhen. Dieses Gespenst, und nicht nur Gespenst, die Wirklichkeit von Antisemitismus ist in Deutschland gegenwärtig. Und da denke ich, was trägt, dass die etwa die jüdischen Gemeinden spüren, dass die christlichen Kirchen gelernt haben aus ihrer eigenen Vergangenheit und hier wirklich Solidarität und Weggemeinschaft einschlagen.
Jetzt liegen ja 17 Jahre voller Termine und langer Arbeitstage hinter Ihnen. Was haben Sie denn jetzt vor?
Naja, ich will schon etwas Ruhestand genießen, so Gott will und wir leben. Ich will aber kochen lernen, habe ich immer gesagt, damit ich mir mal Zeit nehme, und habe mich mit meiner Frau schon verständigt, wie das ohne Krise vielleicht geschehen kann. Ich will noch eine Sprache lernen, Italienisch, kann ich ein paar Brocken, und werde natürlich weiterhin theologisch und philosophisch arbeiten. Ich war einige Jahre an der Uni Und da freue ich mich drauf. Und dann haben wir eine große Familie mit vielen Enkelkindern, denen ich oft zu wenig Zeit gegönnt habe. Denen will ich mehr Zeit gönnen.
Der württembergische Landesbischof Frank Ottfried Juli war das, der sein Amt nächsten Sonntag an den Ulmer Dekan Ernst Wilhelm Gohl übergibt. Für die Stadt Elbangen im württembergischen Ostalbkreis war es ein Jahrhundertereignis. Gestern wurde ein berühmter Sohn der Stadt, Pater Philipp Jenningen, selig gesprochen. Ein Jesuit, der im 17. Jahrhundert lebte und für viele Menschen bis heute wichtig ist. Welche Bedeutung Pater Philipp Jenningen hat, fasst Christian Hammer zusammen.
Pater Philipp Jenningen haben die Elwanger ganz fest ins Herz geschlossen.
Meine Eltern waren schon so, wenn irgendwas war, Probleme oder so, und dann hat man gesagt, man geht zum Pater Philipp in Basilika und zündet da Kerze an. Es war so ein Fürsprecher, so ein Beistand einfach.
Der Pater Philipp hat Generationen hier mitgeprägt und er hat mich durch mein ganzes Leben durch begleitet. Vor allen Dingen natürlich in Situationen, wo es um die Wurst geht.
Trotzdem, der Prozess der Seligsprechung hat insgesamt etwas mehr als 100 Jahre gedauert. Der ehemalige Stadtpfarrer hat sich dafür in Elwangen besonders eingesetzt, erinnert sich der Bischof von Rottenburg-Stuttgart, Gebhard Fürst.
Als ich hier mal war beim Gottesdienst, hat Patriz Hauser mich aufgefordert, den Seligsprechungsprozess wieder neu zu beginnen. Und dann hat auch eine Frau mir geschrieben, dass ein schwerstkranker, eigentlich schon verstorbener Mann, ihr Mann, auf Ansprache von Philipp Jenningen dann gesund geworden ist. Das haben wir dann nach Rom gemeldet.
Die Kirche stuft die Heilung als Wunder ein. Damit stand der Seligsprechung nichts mehr im Weg. Jenningen war ein Jesuit, der sich um alle Menschen in Elwangen gekümmert hat. Selbstlos. Er war und ist noch heute ein Vorbild für viele Elwanger. Der Pater fasziniert die Menschen in der Region, sagt Stadtpfarrer Sven van Megen.
Pater Philipp Jenningen hat den Menschen damals beigebracht, dass sie authentisch sein sollen. Das bedeutet, dass Menschen, die auf Gott vertrauen, die in Demut und Liebe ihren Weg gehen, dass dieser Lebensweg wirklich gelingen kann.
Über 200 Helferinnen und Helfer sind bei den Feierlichkeiten rund um die Seligsprechung in Elwangen mit dabei. Viele haben sich im Vorfeld sogar Urlaub genommen. Doch der Pfarrer erhofft sich mehr als nur ein schönes Event.
Ich verspreche mir, dass es zu einer Erneuerung und einer Vertiefung des Glaubens kommt, dass die Menschen wieder mehr Gottvertrauen haben, dass sie auch durch die Gemeinschaft, durch diese Feierlichkeiten spüren, der Zusammenhalt, der trägt auch durch schwierige Zeiten.
Eine Jahrhundertveranstaltung nennt der Elwanger Oberbürgermeister Michael Dambacher die Seligsprechung. Pater Jenningen wirkt noch heute ganz konkret auf die Stadt ein, erklärt Dambacher.
Für Elwangen ganz speziell betrachtet spielt Elwangen auch im Bereich der Flüchtlingsaufnahme eine ganz besondere Rolle. Wir haben hier ein unglaublich großes bürgerschaftliches Engagement, das eigentlich nach dem Leitbild von Pater Philipp Jenningen arbeitet und der wirklich für alle da ist, egal welcher Herkunft, egal welcher Nationalität. Das wird hier von der Bürgerschaft einfach gut gelebt.
Der Apostel des Firngrundes, Philipp Jenningen, tut auch 300 Jahre nach seinem Tod das, was er immer wollte: Zusammenhalt fördern und Hoffnung spenden.
Das war SWR aktuell mit Nela Fichtner.